Er wächst zwischen Steinen und Staub, niedrig, beinahe unscheinbar, als wolle er sich der Welt entziehen. Thymus vulgaris, der Thymian, bodennah, bescheiden, mit winzigen Blättern, die sich erst beim Berühren zu erkennen geben. Kein Wunder, dass wir so oft an ihm vorübergehen, ohne ihn überhaupt zu bemerken. Doch vielleicht täuschen wir uns, denn gerade in dieser offenkundigen Zurückhaltung verbirgt er sein ganzes Potenzial. Er verdient unsere Aufmerksamkeit gerade deshalb, weil er zu jenen Pflanzen gehört, die seit Jahrtausenden den Atem der Erde in sich bewahren. Wir wollen jetzt einmal seine Spur zurückverfolgen, bis hinein in uralte Zeiten. Genau darum geht es in dieser Reihe, die Grüngeweihten. Hier stehen nicht die Wirkstoffe oder wissenschaftliche Analysen im Mittelpunkt. Darüber sprechen wir ja ausführlich in unseren anderen Videos hier im Krautplausch-Kanal und auch als Podcast. Bei den Grüngeweihten aber geht es um etwas anderes, um die leisen Stimmen der Pflanzen, um ihr Weiterleben in Brauchtum, Volksglaube und Überlieferung. Wir wollen ihnen zuhören und jene Geschichten bewahren, die sich im Laufe der Jahrhunderte in ihre Blätter, Düfte und Namen eingeschrieben haben. Herzlich willkommen also zu einer neuen Folge unserer Grüngeweihten-Serie. Heute über den Thymian. Schon die alten Sumerer, etwa um 3000 vor Christus, kannten die Kraft des Thymians. Sie lebten im alten Mesopotamien, dem Land zwischen den Flüssen, und verwendeten ihn als antiseptisches Mittel und zur Belebung des Geistes, als pflanzlichen Hauch, der zugleich Klarheit und Schutz schenkte. Auch im alten Ägypten war Thymian bekannt und weit verbreitet. Der Name Thymian dürfte vom altägyptischen Wort Tham stammen, der Bezeichnung für eine thymianartige Pflanze, die wegen ihres aromatischen Geruchs und ihrer keimreduzierenden Wirkung in der Leichenkonservierung Verwendung fand. Er wurde tatsächlich bei der Einbalsamierung der Toten eingesetzt. Sein starkes Aroma und das darin enthaltene Thymol bewahrten den Körper vor Verwesung und überdeckten den Geruch der Vergänglichkeit. In Rauchritualen der Priester verband sich sein Duft mit der Bitte um Übergang vom Irdischen zum Ewigen. Die Griechen verbrannten Thymian als Räucheropfer. Das Wort Thyen bedeutet Räuchern oder Opfern. Thymos hingegen Mut, Lebenskraft, Geist. Beide Bedeutungen vereinen sich im Wesen dieser Pflanze. Übrigens, auf der Insel Kos, der Heimat des Hippokrates, haben wir alle schon mal gehört, gell? Der Vater der Heilkunde. Da soll im Tempel des Asklepios, ein Heilgott und ein Heilheiligtum, eine Inschrift gestanden haben, in der Klee, Fenchel, Anis und Thymian gemeinsam genannt werden. Als ausgezeichnetes Mittel gegen giftige Tierbisse. Sogar Antiochos III., der Große, was für ein toller Name, Antiochos III., der Große, König von Syrien, soll diese Mischung verwendet haben, mit der Einschränkung, sie helfe gegen alles, außer gegen den Biss der Viper. Diese alten Berichte zeigen, welch hohes Ansehen die duftenden Kräuter schon damals genossen. Sie galten nicht nur als Arznei, sondern als Träger. Träger einer reinigenden, bannenden Kraft. Pflanzen, die das Böse im Körper wie im Geist zu vertreiben mochten. Schon im klassischen Griechenland wurde der Thymian zum Sinnbild der Anmut und des Geistes. Man lobte jene graziöse Eleganz des attischen Stils, die alles Überladene meidet und in der Schlichtheit ihre Kraft findet. Das Wort Thymos bezeichnete dann auch Mut und Lebensenergie. Und so sagte man lobend von einem Menschen, er duftet nach Thymian. Ein feines Kompliment. Es bedeutete, der hat Stil, Klarheit und Geist. Wer im alten Griechenland sagte, jemand habe den attischen Stil, der meinte also damit, er oder sie besitzt Geschmack, Würde, Anmut, ohne Übertreibung. Also, ich wünsche uns allen den attischen Stil. Der römische Dichter Vergil, einer der großen Klassiker der Antike, besang im 1. Jahrhundert vor Christus in seinem Lehrgedicht Georgica den Thymian als Räucherwerk, das Göttern und Bienen gleichermaßen geweiht war. Und Plinius der Ältere, von dem haben wir schon öfter gehört, römischer Naturforscher und Enzyklopädist des 1. Jahrhunderts nach Christus, vermerkte in seinem Werk Naturalis Historia, dass der Rauch des Thymians alles Giftige und Schädliche vertreibe. Dieses monumentale Werk, die Naturalis Historia, umfasst sage und schreibe 37 Bücher und gilt als die erste große Enzyklopädie des Abendlandes. Sie versammelte das naturkundliche Wissen der Antike von den Sternen bis zu den Heilpflanzen und wurde über Jahrhunderte hinweg zu einer der wichtigsten Quellen der mittelalterlichen Kräuterkunde. Der griechische Militärarzt Dioskurides, der im 1. Jahrhundert nach Christus lebte und wirkte, beschreibt in seiner Materia Medica den Thymian als stärkend, schleimlösend und heilend bei Asthma, Rachen- und Magenleiden, zur Menstruationsförderung und gegen Würmer. Für die Römer war der Thymian, und das ist bemerkenswert, der Duft der Lebenden. Sie gaben ihn in ihre Bäder, Weine, Salben. Da galt er als Kraut, das Mut, Vitalität und Lebenslust schenkt. Vor dem Kampf badeten die Legionäre in Thymianwasser, im Glauben, sein Duft verleihe ihnen Stärke und Tapferkeit. So wurde der Thymian zum heiligen Rauch zwischen Leben und Tod, zwischen Körper und Seele. Ein Kraut, das die Luft klärt, den Geist erhebt und seit Jahrtausenden erzählt, vom Mut zu leben und zu lieben. Über die Alpen gelangte der echte Thymian später im 11. Jahrhundert nach Mitteleuropa, wo er in Klostergärten seine Wurzeln schlug. Die Benediktinermönche brachten ihn aus dem Süden, wo er in Wärme und Licht zu Hause war, und pflanzten ihn in ihre Klostergärten. Dort zwischen Salbei, Isop und Melisse fand das feine, duftende Kraut eine neue Heimat und einen neuen Auftrag, zu heilen. Das Lorsche Arzneibuch gilt als das älteste erhaltene medizinische Kompendium Mitteleuropas. Es entstand um 800 nach Christus im Kloster Lorsch an der Bergstraße. In diesem Werk wird der Thymian fast als Allheilmittel beschrieben, gut für Magen, Milz, Leber, zur Förderung der Verdauung und besonders bei Erkrankungen der Atemwege. die große, uns allen bekannte Äbtissin und Universalgelehrte Hildegard von Bingen, die kannte den Thymian wahrscheinlich besser als jeder und jede andere ihrer Zeit. In ihrem wohl berühmtesten Werk, Physica, schreibt sie über den Quendel, das ist der wilde Thymian, und der nennt sich dann Serpillum. Serpillum, Quendel, ist warm und trocken. Es reinigt die Haut und macht den Menschen fröhlich. Im späten Mittelalter empfahlen die Renaissance-Kräuterärzte Lonicerus und Bock und andere Gelehrte den Thymian bei Asthma, Atemnot, Vergiftungen und als Emmenanogum, also zur Regulierung des weiblichen Zyklus. Der Arzt und Botaniker Pietro Andrea Mattioli, der griff diese Überlieferung auf und schrieb in seinem Kräuterbuch: Ist denen gut, welche schwerlich Atem holen und ump die Brust dumpfig sind, reinigt die Brust, fördert den dicken Zähnen Lungenkoder zum Auswerfen. Mahlzeit. Wir können also sagen, mit der Zeit wuchs der Thymian in gewisser Weise heraus aus den Zeilen der Klostermanuskripte. Er wurde Teil einer Haltung, die Heilung als Ganzes verstanden hat, als Verbindung von Atem, Erde und Gebet. Seit alten Zeiten ranken sich um den Thymian zahllose Geschichten. In der europäischen Volksüberlieferung gilt er als Kraut der Feen und Elfen, als Schwellenpflanze zwischen sichtbarer und verborgener Welt. Dort, wo er in üppigen Polstern wächst, da tanzen, so heißt es, die Feen. Besonders in der Mittsommernacht, wenn der Thymian blüht, feiern sie leise, schimmernd, zwischen Duft und Dämmerung. William Shakespeare griff diese Vorstellung in seinem Stück A Midsummer Night's Dream aus dem Jahre 1595 auf. König Oberon spricht da diese berühmten Worte: I know a bank where the wild thyme blows. Ich kenne einen Hügel, wo der wilde Thymian blüht. Für Shakespeares Publikum war klar, dieser Ort war ein verzauberter Feenplatz, ein Platz, ein Ort, an dem das Irdische zu träumen wagte. Nach alter Vorstellung schlafen die Feen im Thymian, und wer diese Pflanzen achtlos ausreißt, der stört nicht nur ihren Schlaf, sondern ihren Schutz. Darum galt es als zweischneidig, Thymian ins Haus zu holen. Er brachte auf der einen Seite Segen und Glück. Aber wer die Feen ungerufen einlud, dem konnte das häusliche Glück entgleiten. Bis ins 19. Jahrhundert hielt sich in England der Brauch, beim Umzug den alten Thymianstock mitzunehmen, damit die guten Hausgeister folgen und das Glück nicht im Garten zurückbleibt. Ein anderer Volksglaube erzählt, man könne mit Hilfe des Thymians das Verborgene sichtbar machen. Wer sich mit einer Salbe oder einem Trank aus wildem Thymian bestrich, der sollte für kurze Zeit die Gabe erhalten, das Unsichtbare zu sehen. Die Tänze der Feen, das Flirren zwischen Licht und Dunst, so wurde Thymian zum Kraut der Zwischenwelt, das den Blick über die Grenze des Sichtbaren hinaus öffnet. Doch der Thymian war nicht nur das Kraut der Feen, sondern auch das Kraut des Mutes. Im Mittelalter stickten die Damen Thymianzweige und Bienen auf die Schals ihrer Ritter. Ein stilles Zeichen für Lebenskraft und Liebestreue. To smell of thyme, sagte man in England, nach Thymian zu duften. Das war das höchste Lob, ein Mensch voller Mut und Geist. Dieser Brauch wurzelt im griechischen Thymos. Mut, Herzenskraft, Lebensenergie, all das bedeutet dieser Begriff und machte den Thymian zum sogenannten Heldenkraut. Auch in der christlichen Überlieferung fand Thymian seinen Platz. Eine alte Legende erzählt, dass wilder Thymian im Stall von Bethlehem wuchs, Teil des Heus, auf dem das Jesuskind lag. Seit jener Nacht, so sagte man, trage er den Segen der heiligen Nacht. Also der Thymian trage den Segen der heiligen Nacht und den Duft der Reinheit in sich. Darum verbrannte man ihn in vielen Regionen Europas zu Weihnachten, um Haus und Hof zu segnen. Zu Mariä Himmelfahrt am 15. August war es Brauch, Kräuterbuschen zu binden mit Beifuß, Ringelblume, Johanniskraut und Quendel, also wilder Thymian. Diese geweihten Bündel schützten vor Krankheit, Blitz und bösen Geistern. Und besonders der Thymian galt als Wächter gegen Schlangenbiss und Seuchen. In England legte man getrocknete Thymianzweige mit Johanniskraut in Kinderkissen, um sie vor Albträumen zu schützen und ihnen sanfte Träume zu schenken. So erscheint der Thymian als Grenzgänger zwischen Schlafen und Wachen, zwischen Heilung und Traum, Mut und Magie. Ein Kraut, das den Schlaf bewacht, die Sinne klärt und vielleicht im Traum das sichtbar werden lässt, was unser Herz im Wachen nicht zu sehen wagt. In alten englischen Überlieferungen erscheint der Thymian nicht nur als Heilkraut, sondern als Pflanze der Liebe, Träume und Erinnerung. Am Tag des heiligen Lukas, dem 18. Oktober, suchten junge Mädchen seinen Beistand, um zu erfahren, wer ihnen bestimmt sei. Sie sammelten Ringelblumen, Majoran, Thymian und Wermut, trockneten die ganzen Kräuter am Feuer, zerrieben sie zu feinem Pulver und siebten das Ganze durch Leinen und verrührten es mit Honig und Essig. Vor dem Schlafengehen rieben sie ihre Haut damit ein und sprachen leise: »Saint Luke, Saint Luke, be kind to me. In dreams let me my true love see. Heiliger Lukas, sei mir hold, lass mich im Traum meine wahre Liebe sehen.« So hofften sie im Traum, das Gesicht ihres künftigen Geliebten zu erblicken. Solche Rituale blieben bis in die frühe Neuzeit lebendig, Zeugnisse einer Volksmagie, in der Heilpflanzen den Übergang zwischen Körper, Seele und Schicksal markierten. In England galt der Thymian auch als Hüter des Schlafs. Man legte getrocknete Thymianzweige zusammen mit Johanniskraut in Kinderkissen, um vor Albträumen zu schützen und helle Träume zu schenken. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, einer Zeit, in der die Welt lauter und technischer wurde, schrieben englische Autorinnen wie Rosalind Northcote, Eleanor Sinclair Road und Maud Grief über den Thymian, nicht als bloßes Heilmittel, sondern als Seelenkraut. In A Modern Herbal erinnert Maud Grief an die alte Doppeldeutung seines Namens. Vom griechischen Thyein, Räuchern, und Thymos, Mut. Sie schrieb, der Thymian sei seit jeher ein Symbol für Lebenskraft, Reinheit und Mut gewesen und in Südfrankreich sogar ein Zeichen des Republikanismus. Man verschickte nämlich kleine Thymianbüschel zusammen mit Einladungen zu republikanischen Versammlungen. Noch Lady Rosalind Northcote, Schriftstellerin und Gärtnerin aus Devonshire, führte in The Book of Herbs 1903 diese Gedanken fort. Sie zitierte darin den Dichter Percy Shelley, der in seinem Gedicht Pan's Music schon 1819 schrieb: The bees on the bells of time were as silent as ever old Tmolus was, listening to my sweet pippings. Die Bienen auf den Glocken des Thymians waren so still wie der alte Tmolus, der den süßen Klängen meiner Flöte lauschte. Tmolus, der mythische Berggott und Richter, im musikalischen Wettstreit zwischen Pan und Apollo, steht hier für die vollkommene Stille, die entsteht, wenn selbst Bienen innehalten, um den Klang des Göttlichen zu lauschen. The bells of time, die glockenförmigen Blüten des wilden Thymians, werden so zu kleinen Gefäßen des Schweigens und der Andacht. Im selben Buch führt Northcote ein entzückendes, melancholisches Volkslied aus Devonshire an. Eine zarte Parabel auf Jugend, Liebe und Zeit. In my garden grew plenty of time. It would flourish by night and by day. O'er the wall came a lad. He took all that I had and stole my time away. In meinem Garten wuchs reichlich Thymian. Er gedieh bei Nacht und bei Tag. Über die Mauer kam ein Bursche und stahl mir meinen Thymian davon. Im Englischen klingen time und time gleich, also Thymian und Zeit. So wird der gestohlene Thymian zur Metapher der verlorenen Zeit, der vergehenden Jugend, der geraubten Unschuld. Doch das Lied endet nicht in Klage. I washed me in milk, and I dressed me in silk, and put the sweet time in my hair. Ich wusch mich in Milch, kleidete mich in Seide und steckte den süßen Thymian ins Haar. Ein Akt der Selbstbehauptung, aus Verlust wird Würde, aus Unschuld Reife. Der Thymian wird zum Duft der Selbstbestimmung. Einige Jahre später, 1922, schrieb Eleanor Sinclair Rhode in The Old English Herbals: We live in so hurried a material age that we have forgotten the fairies in our gardens. Wir leben in einer so hektischen, materialistischen Zeit, dass wir die Feen in unseren Gärten vergessen haben. Rhode, eine Botanikerin, Übersetzerin und Kräuterhistorikerin, rief damit eine ganze Epoche in Erinnerung, in der man noch glaubte, dass Feen Thymian und Fingerhut lieben und dass in jedem alten Kräutergarten das Unsichtbare neben dem Sichtbaren lebte. Ich finde diese Feststellung von Eleanor Sinclair Rhode stark. Sie lässt sich in mancherlei Hinsicht auch in unsere heutige Zeit, also 100 Jahre später als erdacht, übertragen. Der Thymian wurde also in der modernen Dichtung zum Kraut der Erinnerung und inneren Stille, ein Symbol für jene unsichtbare Welt, die wir nur wiederfinden, wenn wir uns die Zeit nehmen, um uns an das Vergessene zu erinnern. In den alten Mythen war der Thymian mehr als ein Kraut. Er war Geschenk der Götter, ein Gleichnis des Lichts und der Stimme. Die Griechen erzählten, Zeus habe ihn seinem Sohn Apollo geschenkt, dem Gott der Musik, der Heilkunst und der Weissagung, als Zeichen für Schönheit, Ausdruck und Klang. Wenn sein Rauch aufstieg, so hieß es, klärte er den Geist und öffnete die Stimme und Sinne, so wie Apollos Leier das Herz der Welt zum Klingen brachte. Doch der Thymian gehörte nicht allein den Göttern des Südens. Im hohen Norden war er der Göttin Freya geweiht, der Hüterin von Liebe, Fruchtbarkeit und Mitgefühl. Man sagte, sein feiner Duft schütze das Herz und halte die Seele offen für Zärtlichkeit und Hingabe. Er war ein Symbol weiblicher Fürsorge und sanfter Stärke, ein Kraut, das den Menschen mit Wärme umhüllt. Auch bei den Kelten galt der wilde Thymian als Sinnbild der weiblichen Lebensenergie. Man schenkte ihn jungen Mädchen beim Erwachsenwerden und Frauen, die gerade geboren hatten, als Zeichen des Neubeginns, des Erwachens, der Weiblichkeit, der Rückkehr der Lebenskraft. In dieser Vielstimmigkeit von Apollo bis Freya, von Mut bis Zärtlichkeit, zeigt sich die tiefe Wahrheit dieses Krauts. Thymian ist eine Pflanze des Gleichgewichts. Er vereint Feuer und Fürsorge, Stärke und Sanftmut, Reinigung und Hingabe. Und wie so oft bei alten Heilkräutern verraten schon die Namen, wie sehr die Menschen ihn liebten und wie vertraut sie mit ihm waren. Der echte Thymian, Thymus vulgaris, trägt in unseren Landen eine ganze Schar von Spitznamen, als wäre er ein Schauspieler mit vielen Rollen. Bienenkraut und Immenkraut, weil er den Sommer summen lässt. Thymian und Zimmeslein, weil er so würzig klingt. Kühnenkohl und Demut, ein reizender Gegensatz in einem Atemzug. Wurstkrut, Küchenpolich und Kuttelkraut, weil er es sich gern in der Küche gemütlich macht. Und in der Schweiz nennt man ihn liebevoll Chölm, anderswo Kunerle, Zimis oder römischen Quendel. In alten Kräuterbüchern tauchen noch weitere, beinahe schon poetische Formen auf. Diemichen aus Naumburg, Thymiäünken aus Westfalen, ein westfälisches Diminutiv, das so viel heißt wie kleiner Thymian. Was ein Diminutiv ist? Keine Ahnung. Jungfern-Demut aus Unterfranken und das hübsche Treipe-Kreitchen aus Lothringen, weil er einst der Blutwurst beigemengt wurde. Man könnte fast meinen, der Thymian habe sich über Jahrhunderte hinweg selbst vervielfacht. In jedem Dialekt, in jeder Küche, in jeder Geschichte ein anderer und doch immer derselbe. Klein, duftend und voller Herz. Auch in der Sprache der Volksbräuche blieb dieses Bild lebendig. In den Dörfern Mitteleuropas legte man Thymianbüschel auf Herdschwellen, um Unheil und böse Geister fernzuhalten. Ritter trugen kleine Sträuße im Knopfloch, wenn sie in den Kampf zogen, als Zeichen des Mutes und gaben ihren Liebsten beim Abschied einen Zweig davon, damit sie sie im Herzen behielten. Was für ein schöner, romantischer Text zum Ende unserer Erzählung über Thymian. Vielleicht schenken wir auch einmal unseren Liebsten einen kleinen Thymianzweig, verbunden mit dem Wunsch, dass sie uns im Herzen behalten. So schließt sich für heute der Kreis unserer Erzählung und wir kehren zurück in die Stille, in der all diese Geschichten Wurzeln. Der Thymian wächst dort, wo die Sonne brennt und der Boden spröde ist. Gerade da entfaltet er seine ganze Wirkkraft. Ein Kraut, das die Hitze nicht scheut, sondern sie in Wärme verwandelt. Wie ein Herz, das gelernt hat, in sich zu ruhen und sich seines eigenen Potenzials zu erinnern. Thymian trägt das Gedächtnis des Feuers in sich. Seine Stimme ist leise. Ein Hauch von Erde, der uns daran erinnert, dass Mut nicht laut sein muss, sondern sich im stillen, unermüdlichen Weiterblühen zeigt. Vielleicht sollten wir von dieser kleinen Pflanze lernen, weiterzublühen, egal wie stark der Sturm ist, der uns gerade umgibt. Denn das ist ein Versprechen, das sich nie verliert. In jeder Pflanze ruht eine Welt und tausend Geschichten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao. Ooh.